Kraftraum Mittelstand. Der Podcast für Unternehmer, Macher und Entscheider. Präsentiert von Fahrenheit.
Willkommen zurück im Kraftraum Mittelstand, dem Podcast für alle, die nicht nur zuhören, sondern aktiv gestalten wollen. Ich bin Irene Schönmann.
Und ich bin Markus Liebenrück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir einen echten Deep Dive in die Praxis. Es geht darum, wie ein mittelständisches Unternehmen Vertrieb und Marketing komplett neu aufgestellt hat und welche Herausforderungen und Erfolge dabei im Alltag entstanden sind.
Und bevor wir starten, möchte ich euch zwei spannende Fakten mitgeben, die zeigen, wie groß die Baustelle bei vielen Mittelständlern ist. Laut einer Studie der Brixen Group betreiben 71% der mittelständischen Unternehmen Marketing ohne dokumentierte Strategie. Maßnahmen laufen oft spontan statt geplant. Und zweitens, viele weitere Studien belegen seit Jahren, dass viele Mittelständler reaktives statt strategisches Marketing betreiben. Das heißt im Endeffekt, Marketing wird oft als Werbekostenstelle gesehen, statt als Wachstums- und Innovationshebel. Unsere tägliche Praxis bestätigt genau das. Mittelständler kämpfen häufig damit, Marketing und Vertrieb strategisch auszurichten und als echte Wachstumstreiber zu etablieren.
Tja, das zeigt mal wieder, Marketing und Vertrieb sind für viele Mittelständler echt noch eine Schwachstelle. Unser Gast Daniel Schaaf hat vor 5 Jahren bei Helot GmbH angefangen, einem Unternehmen, das bis dahin eher auf, langjährige Kundenbeziehungen einen guten Ruf gesetzt hat. Marketing und Vertrieb waren rudimentär vorhanden, aber nicht systematisch organisiert. Daniel hat den Kurs geändert und den ganzen Bereich auf links gedreht.
Ja, genau. Und wie baut man Vertrieb und Marketing in einem Unternehmen auf, das bisher dachte, das brauchen wir eigentlich nicht? Darüber sprechen wir heute mit Daniel Schaaf. Er ist Vertriebs- und Marketingleiter bei der Helot GmbH. Herzlich willkommen, lieber Daniel.
Hallo.
Daniel, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Magst du dich bitte einmal kurz vorstellen? Was sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt über dich erfahren? Du hast 60 Sekunden.
Um Gottes Willen. Also erstmal schön, dass ich da sein darf. Schönen guten Tag. Was sollten die über mich wissen? Im Grunde genommen, ich habe in Köln BWL studiert. Das ist schon ein paar Tage her. Bin jetzt 47 und habe im Grunde genommen schon sehr, sehr früh im Marketing angefangen. Das hieß damals aber noch Verkaufsförderung. Und bin dann über den Vertrieb in verschiedenen Stufen, habe ich mich da weiterentwickelt. Über Vertriebsleitungs-, Teamleitungsposition, Profit Center Verantwortung. Bin jetzt seit April 21 bei der Helot GmbH in Dormagen. Wie du es schon gesagt hast, habe da als Vertriebsleiter angefangen. Marketing kam dann mit dazu. Procura kam noch mit dazu. Und verantworte da den ganzen Bereich bis heute und habe sehr viel Spaß daran.
Jetzt hast du ja fast 5-jähriges Jubiläum, im April 21 begonnen. Jetzt bist du ja vor knapp 5 Jahren in eine sehr, sehr spannende Ausgangssituation dort reingekommen. Erzähl doch mal, wie sah denn damals das Unternehmen aus? Wie war das strukturiert und was waren so die Herausforderungen?
Also ich erinnere mich daran, dass ich, also bin aktiv zum Wechsel zu diesem Unternehmen hin motiviert worden von einem Personalberater, und der hat mir so ein bisschen was beschrieben zu Helot. Das war so sympathisch, dass ich gesagt habe, toll, das ist bestimmt eine gute Herausforderung. Und eine Aussage, die damals getätigt wurde, war, sie sind da der perfekte Fit, sie sind die perfekte Mischung aus Konzern und Startup. Und ich habe das nicht ganz verstanden. Ich habe das erst nach 2-3 Monaten verstanden. Und es ist tatsächlich so, es gibt bei der Helot Strukturen, die sehr etabliert sind und auch sehr stark gefestigt sind und sehr konservativ sind, was gut ist in dem Zusammenhang. Und dann gibt es oder gab es eben damals Strukturen, die tatsächlich Startup-Charakter hatten, die tatsächlich diese berühmte grüne Wiese waren. Und das war tatsächlich der komplette Vertriebsbereich, das war der Marketingbereich, den es noch gar nicht da gab. Und in Verbindung damit auch die Beschäftigung mit dem Thema, wohin wollen wir uns denn entwickeln? Also wo haben wir tatsächlich heute Schwachstellen, wo haben wir Painpoints, was ist vielleicht auch schon länger bekannt und was ist unser heutiger Markt und wo wollen wir uns zukünftig eigentlich hinbewegen? Und das waren so die Anfangsfragen, mit denen ich mich damals beschäftigt habe, gemeinsam mit dem Geschäftsführer.
Ja, das ist spannend. Also ich glaube, das werden jetzt viele auch wiedererkennen in ihren Betrieben. Aber Helot lebte damals von der Dividende der Vergangenheit und den langjährigen Kundenbeziehungen. Mhm. Was waren denn die ersten Anzeichen dafür, dass das nicht mehr ausreicht?
Das Unternehmen gibt es seit Ende der 40er Jahre. Vielleicht nochmal so ein Satz dazu, was wir tun. Wir sind im Grunde jetzt in dritter Generation Inhaber geführt. Familienunternehmen, auch 100% in Familienbesitz, null Fremdkapital, was sehr, sehr gut ist. Schnelle Entscheidungswege, kurze Kommunikationswege, das macht richtig Spaß, macht uns richtig schnell und agil. Bringt natürlich auch gleichzeitig so ein paar Schwachstellen mit, wenn man nicht Fremdkapital im Unternehmen hat. Muss man abwägen, was einem lieber ist. Ich mag das ganz gerne ohne Private Equity und Investoren. Aber Helot hatte natürlich über die letzten Jahrzehnte einen sehr, sehr guten Kundenstamm aufgebaut. Wir machen Vermietungen von temporären Beheizungen und Klimatisierungen. Technisch gesehen in einem sehr, sehr weiten Feld. In Deutschland würde ich es auch sagen, Innovationsführer sind auf einem sehr, sehr hohen Niveau unterwegs, was temporäre Klimatisierung und Beheizung angeht. Das geht wirklich von einem einfachen Volksfest bis hin zum Champions League, UEFA-Pokalfinale oder auch langjährigen temporären Bauten im Modulbau, wo wir wirklich sehr, sehr technisch sehr, sehr gut unterwegs sind, das auf einem sehr, sehr hohen Niveau abbilden, bis hin zur Schadensanierung, die wir auch anbieten an 2 von 4 Standorten und über den Handel. Die Herausforderung war aber damals tatsächlich, wie du schon gesagt hast, die Strukturen waren da, die waren vorhanden. Man hatte lange, lange Jahre Bestandskunden, mit denen man arbeitete. Und das erste Ereignis, was natürlich völlig unerwartet kam, war die Corona-Pandemie. Wenn man sich vorstellt, dass zu dem damaligen Zeitpunkt eine der Hauptumsatzsäulen der Helot im Geschäft in der Eventindustrie, in der Eventbranche bestand, das heißt Eventklimatisierung und Beheizung, dann war in dem Augenblick natürlich von heute auf morgen das Eventklima vorbei. Die Investitionen waren auf null. Das war, ich könnte sagen, zum Glück ein Jahr vor meiner Zeit, aber eine Situation, auf die der Geschäftsführer sehr direkt und sehr kreativ reagieren musste. Das haben die auch ganz, ganz toll gemacht damals. Und dann hat das Unternehmen es ganz, ganz schnell verstanden, in den Bereich Impfzentren, Corona-basierte temporäre Klimatisierungen einzusteigen. Aber ich hatte das Gefühl, da ist zum ersten Mal jetzt das Bewusstsein entstanden, okay, das kann sein, dass das so nicht immer weitergeht. Das setzte sich dann während des Beginns der Ukraine-Krise nochmal fort. Da mussten wir wieder anders reagieren. Aber die grundsätzliche Herausforderung war tatsächlich, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich angefangen habe, es bestand eine gewisse Passivität. Ich glaube, das geht vielen Unternehmen aus dem Mittelstand so. Man reagiert auf den Markt. Man trifft die Aussage, kommen weniger Anfragen, gibt jetzt weniger Aufträge. Und meine Aufgabe war es oder meine Motivation war zu sagen, wir müssen von diesem Reagieren weg zum Agieren. Also wir müssen vom Reagieren ins Handeln kommen. Wir müssen versuchen zu antizipieren, wo sich der Markt hinbewegt. Und wir müssen einfach eine Diversifikation vorantreiben, die uns auf einer ordentlichen Breite wettbewerbsfähig und zukunftssicher macht. Mhm. Und das war im ersten Schritt mal ein Befreien von der Eventbranche im weitesten Sinne.
Ja. Jetzt hast du eben gesagt, und 2021 bist du eingestiegen, also quasi mitten drin, wo die Corona-Pandemie war, wo extrem viel Unsicherheit natürlich auch in den Unternehmen herrschte. Jetzt ist natürlich auch dort auch trotzdem eine mutige Entscheidung getroffen worden, bevor du gekommen bist, überhaupt auf die Suche zu gehen.
Absolut.
Jetzt diese Position neu zu besetzen und auch anders zu besetzen. Was waren denn da die Gründe, warum die sich gerade zu dem Zeitpunkt dazu entschieden haben, diesen Schritt zu gehen, dann auch mit dir?
Den Schritt hat der Geschäftsführer tatsächlich schon so ein bisschen vorher gemacht, denn wir waren, und das war schon das erste positive Momentum in meinem Kontakt mit der Helot, wir waren tatsächlich ein Jahr im Besetzungsprozess. Also interessanterweise wurde ich damals angesprochen, ich glaube einen Monat vor Start der Corona-Pandemie, bevor alles in den Lockdown ging. Und ich habe dann auch bei der Personalberatung angerufen und habe gesagt, okay Leute, ich habe hier einen sicheren Job. Ich habe hier gerade ein Haus gekauft und das dritte Kind ist bald da. Wir sollten da jetzt erstmal von Abstand nehmen, weil das sehr, sehr unsicher ist gerade. Und ich habe einen unbefristeten Vertrag, bin ja als Vertriebsleiter ganz gut etabliert und wir lassen das besser sein. Und das Überraschende war, dass die Dame sagte, ja, das ist aber gar kein Problem. Also auf Seiten Helot ist das, glaube ich, kein Problem, wenn wir da warten, aber das ist so ein guter Fit, wir sollten am Gespräch bleiben. Und das Schöne direkt von Anfang an war, dass ich mit dem Marius Stoffels, dem Geschäftsleiter, von Anfang an einen sehr, sehr guten Draht hatte und wir wirklich über das ganze Jahr 2020 im Gespräch geblieben sind. Also im Frühjahr ein Gespräch geführt, im Sommer waren wir zusammen was essen. Wir haben immer wieder telefoniert und haben dann im Winter sozusagen dann den Sack zugemacht. Mhm. dann war das tatsächlich schon so, dass als ich im April 21 angefangen habe, hat sich das schon gar nicht so angefühlt, als wäre ich da gerade den ersten Tag, weil wir schon so länger im Gespräch waren und zu den Themen ausgetauscht haben. Und ich glaube halt auch, dass die Entscheidung jetzt von ihm, jemanden für den Bereich einzustellen, natürlich schon da lag, weil er sagte, wir müssen uns da weiterentwickeln. Er hat ja auch da eine klare Vision, dass ein guter Fit war. Und er das dann trotz allem durchgezogen hat, weil er hätte ja auch sagen können, es ist mir jetzt zu riskant. Ja, wir konzentrieren uns mal auf andere Themen, hat er aber nicht getan. Und ich glaube, das war auch rückblickend eine ganz gute Entscheidung, weil wir in den Jahren, wo ich jetzt da bin, glaube ich, eine ganze Menge gemeinsam hingekriegt haben.
Jetzt hat er natürlich wahrscheinlich, wie das so klassisch ist, würde ich jetzt mal vermuten, an das Thema Vertrieb im Schwerpunkt gedacht, ne? Zu sagen, okay, wir müssen hier Vertriebspower geben. Jetzt kamst du ja natürlich auch mit dem Thema Marketing dann um die Ecke und Marke um die Ecke, was rudimentäres Verständnis da war und auch der Gedanke, dass man das braucht. Jetzt hast du natürlich eben schon gesagt, du hattest von Anfang an ein ganz gutes Verhältnis mit ihm, was sicherlich wichtig ist. Aber wie hast du ihn überhaupt davon überzeugt, in diese Themen auch zu investieren?
Ja, das war nicht einfach, ne? Also, weil das ist ja bei der Helot, wie ich schon sagte, das ist eine gute Mischung. Also, wir sind da teilweise sehr progressiv, teilweise sehr konservativ. Hat beides Vor- und Nachteile, aber natürlich herrschte auch klassisch Mittelstand, klassisch Inhaber geführt, die Frage vor, wozu brauchen wir den Blödsinn? Mal ganz blöd formuliert, ja. Was bringt uns das und ist das sinnvoll? Das kostet ja auch eine Menge Kohle, das darf man nicht vergessen. Also ein Investment bringt ja schon eine Menge Geld. Dann ist die Frage nach dem ROI, den kannst du dann mal mehr, mal weniger beantworten, gerade was dann Marketingthemen angeht. Aber da geht es am Ende des Tages auch einfach um das Thema gesunder Menschenverstand. Die Website, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, als ich angefangen habe, war halt alles andere als verkaufsfördernd, um mal in die Anfangstage zurückzusehen. Im wahrsten Sinne des Wortes wenig verkaufsfördernd. Es war eine Seite, die, und da auch total nachvollziehbar, ich glaube, für kleines Geld schnell gebaut wurde, die aber nach außen hin überhaupt gar nicht preisgab, was das Unternehmen macht. Und das tauchte dann immer wieder auch im Vertriebsprozess auf. Und aus meinem Verständnis heraus, einen Außenauftritt oder eine Seite, eine Website, sofort von Beginn an als verkaufsförderndes Instrument umzusetzen, mit einer klaren USP, mit einer klaren Außenkommunikation, das hat das nicht wiedergegeben. Und mein Anspruch war auch intern, in internen Gesprächen, dass ich gesagt habe, wenn wir Kundengespräche führen, kann ich idealerweise mit meinem Kunden sofort in diesem Telefonat auf die Website gehen als Vertrieb und kann ihm sofort während dieses Calls erklären, was wir tun, was wir schon getan haben, wo wir sehr, sehr gut sind und wo wir ihm weiterhelfen können. Das konnte ich in dem Zeitpunkt gar nicht. Es betraf aber dann nicht nur die Website, es betraf auch die strategische Ausrichtung, die Marke. Du hast es eben schon angesprochen, wofür stehen wir, was sind da Werte, was ist die Vision, die wir haben, was ist die Mission, die wir haben, die muss ja nochmal rausarbeiten. Und das hat eine Zeit lang gedauert. Und das war so, dass das auch nicht von heute auf morgen ging, sondern ich hatte so das Gefühl, das braucht jetzt auch nochmal ein paar Monate oder fast ein Jahr des gemeinsamen Miteinanders. Und es gab dann halt irgendwann diesen Zeitpunkt, wo das, was ich befürchtet hatte, immer eingetreten ist, dass er, glaube ich, dann einen Termin hatte zum Thema Klimatisierung und Beheizung, wo wir ja wirklich, da gibt es kaum Unternehmen in Deutschland, was besser ist. Das muss man ganz klar so sagen. Ich würde es mal sagen, gibt gar keins aus meiner Position heraus. Aber wo der Kunde sagte, was machen Sie denn überhaupt? Also ist das Ihr Kerngeschäft? Ich war auf Ihrer Website, konnte ich da jetzt gar nicht so finden. Und da war das nochmal das Momentum, wo er sagt, okay, hier, pass auf, lass uns das mal angucken, wir machen das. Und wir gehen in den West. Und dann sind wir den Schritt ja auch gegangen. Das hat aber ein bisschen gedauert.
Ja, du hast jetzt sehr schön beschrieben, was die konkreten Schritte waren, als du angefangen hast, um das Thema Marketing und Vertrieb aufzubauen. Gab es denn Widerstände im Unternehmen?
Nee, du musstest niemanden davon überzeugen, dass das jetzt wichtig ist. Also wir arbeiten da bis heute dran. Wir haben bis heute Themen, wo wir sagen, das liegt dem einen mehr, das liegt dem anderen weniger. Wir haben jetzt gerade noch die Thematik Angebotsnachtelefonie abgearbeitet, wo wir jetzt in die nächste Phase gehen. Weil auch da ist es immer so, gerade, das kenne ich gerade aus dem Mittelstand, so tauchen dann so Sätze auf, ja, wenn der Kunde Interesse hat, dann meldet der sich. Und ich kann ja nicht
direkt,
der wird schon selbst anrufen und wenn ich dann den, dann nerve ich den Kunden und so. Das ist natürlich was, wo man gucken muss, teilweise eine Ausrede, gar nicht bös gemeint, das sind Leute bei uns, dass die Projektleiter, Ist ja gar nicht deren Job, das zu tun oder deren Schlüsselkompetenz. Ja, deswegen haben wir es so organisiert, dass es das der Vertrieb macht. Aber da gab es keine großen Blockaden, sondern nachdem wir uns darauf geeinigt hatten, dass wir diesen Weg gehen und nachdem das auch allen schlüssig war, lief das sehr, sehr gut. Du hast dann halt nachher hier und da Probleme in der Umsetzung, zum Beispiel mit dem Thema Außendienst, wo wir dann Außendienstmitarbeiter eingestellt haben. Und dann natürlich machst du die Erfahrung, der eine passt mehr, der andere passt weniger. Wie ist die Definition von Vertrieb? Ist das jetzt eher ein Kundenbetreuer oder ist das jetzt eher tatsächlich jemand, der dem die Akquise liegt? Da ist dann eine Philosophiefrage entstanden und da gab es dann dementsprechend Gespräche, wo du am Ende des Tages auch sagen musst, okay, das passt dann so nicht mehr und wir gehen den Weg weiter. Aber auf der Ebene jetzt von Geschäftsführung und von mir gab es da keine. Also das waren immer konstruktive Gespräche, wo wir am Ende meiner Ansicht nach immer die beste Entscheidung fürs Unternehmen getroffen haben und den Entscheidungen, die wir getroffen haben, auch recht geben, glaube ich, mittlerweile.
Wie hast du es jetzt in den letzten Wochen, Monaten oder auch in der gesamten Zeit dann geschafft, so ein Team aufzubauen im Vertrieb und im Marketing? Ja, was einfach auch diesen Gedanken teilt. Und jetzt ist natürlich bei euch auch noch die Herausforderung, jetzt hast du einmal Klimatisierung und Beheizung, auf der anderen Seite Sanierung, was ja von den Zielgruppen ja nicht gerade zusammenpasst. Ja. Und das ist ja nochmal eine zusätzliche Herausforderung, die ihr bei Helot habt. Wie habt ihr das geschafft, dass ihr da trotzdem gemeinsam auf Spur seid?
Ja, natürlich durch eine starke Beratung von außen. Also durch ein Zusammensetzen und gemeinsame Erarbeitung, um da erstmal diese Vogelperspektive reinzubekommen, wo befinden wir uns eigentlich heute auf der Karte und wo wollen wir hin? Denn selbst ich kann ja dann sozusagen auf der Landkarte zeigen, wo sind wir gerade und kann sagen, da hinten möchte ich hin, aber du brauchst ja dann eben Profis wie euch, die dann sagen, ja okay, das können wir gemeinsam erarbeiten. Das war der erste Schritt, zu sagen, da wollen wir hin, das sind die einzelnen Steps, die uns dahin bringen. Und das mit dem Team kommt halt später. Also erstmal wollte ich dafür sorgen, dass wir eine Gesamtstruktur haben, die in sich schlüssig ist, die von allen verstanden wird, die auch nachweislich von den Kunden verstanden wird, die akzeptiert wird und wo wir eben in dieses Agieren reinkommen. Und das ist halt gerade im Vertrieb extrem hilfreich. Es gibt halt nichts Schlimmeres, als wenn du in der Telefonakquise oder im Kundentermin bist und du gibst dein Unternehmen wieder und dann nach dem Gespräch geht dieser Kunde, dieser Lead auf deine Website und denkt sich, ist das jetzt die falsche Webadresse? Hat er mir denn da erzählt, ne? Ja. Oder er kriegt einen Flyer, wo irgendwas drinsteht, wo du denkst, was ist der denn für ein Blödsinn? Der hat mir was ganz anderes. Das passt halt, das muss halt schon sehr, sehr gut zusammenpassen. Genauso ist es auch mit dem Team. Aber das war bei uns tatsächlich dann ein Folgeschritt. Das war der Luxus, den ich mir sozusagen erlauben konnte, nachdem alles stand, wo wir dann gesagt haben, so und jetzt gehen wir diesen Schritt und stärken das Thema Marketing und Kommunikation nochmal in-house mit zwei Marketing-Mitarbeitenden, die das verstehen, die genau wissen, worum es bei der Helot geht, wie die Kultur ist, wie die Struktur ist, wo wir hinwollen, die Geschwindigkeit mitbringen und die das sehr, sehr gut umsetzen können. Aber es ist natürlich ein langer Weg, ne? Also wenn ich jetzt zurückblicke auf April 21 und jetzt auf 26, das ist schon ein Brett und da hast du natürlich extrem lange Phasen, wo du Geduld mitbringen musst. Völlig zu Recht auch, weil es sich natürlich dann in dem Augenblick auch der Marius Stoffels nicht einfach machen darf, zu sagen, ich nehme das Geld jetzt in die Hand. Nochmal, weil wir haben keinen Fremdkapitalgeber. Wir sind da sehr, sehr klassisch unterwegs. Das, was wir erwirtschaften, können wir reinvestieren. Und da guckst du natürlich zweimal drauf. Und deswegen hat das ein bisschen länger gedauert als vielleicht bei einem Unternehmen, die sagen, komm, wie viel brauchst du? Ist aber meiner Ansicht nach auch sehr, sehr viel gesünder und sehr viel nachhaltiger. Das merken wir jetzt. Ne?
Aber vielleicht da nochmal eingehakt, das war auch zu Beginn der Passus der Studie, die ich vorgelesen habe. Eine häufige Schwäche im Mittelstand ist ja das Thema reaktives statt strategisches Marketing. Genau. Und dass eher kurzfristig und ohne klare Zielgruppenarbeit betrieben wird. Wie habt ihr denn bei Helot den Sprung zu einem strategischen Ansatz geschafft? Weil das ist jetzt auch knapp 5 Jahre, wie ich finde. Nicht viel Zeit für so viel Aufgabe. Hast du da noch so, was du uns mitgeben kannst, wie ihr das da geschafft habt? Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht beendet. Ihr seid ja immer noch dran, aber es ist ja ein Weg.
Ja, das geschah zum Glück auf sehr natürliche Weise vor dem Hintergrund der ersten Analyse. Also wir sind nach 3 Monaten, ich erinnere mich an ein Gespräch im Sommer 21, schon in die erste Analyse gegangen, in die erste Standortbestimmung und auch in die ersten Milestones, wo ich gesagt habe, idealerweise ist das irgendwann mal so. Hm. Mit Begründung und mit Grundauslegung, warum ich das so sehe. In meinem Job bin ich einer der kritischen Aspekte im Mittelstand in diesem Segment, wo wir sind. Du hast langfristig ein unfassbar hohes Sicherheitsproblem, wenn du nicht aus diesem Reagieren rauskommst.
Genau.
Dann hast du ein Riesenproblem. Und wenn du das nicht verstehst, eine Vision zu entwickeln und eine Strategie zu entwickeln, wie du dich selber befähigst, als Unternehmen und damit abgeleitet im Vertrieb und im Marketing die Dinge voranzutreiben und auszubauen, dann bist du immer diesen Marktgegebenheiten ausgeliefert. Bei uns war das oder ist das noch ein wenig mehr als in vielen anderen Branchen, weil wir sind in einem sehr volatilen Bereich unterwegs. Wenn wir uns vor Augen führen, Eventbranche, Messebranche, wir hatten die Ukraine-Krise, die wir immer noch haben, wir haben die Corona-Pandemie gehabt, das sind Wellenbewegungen, die hast du in kaum einer anderen Branche. Dann sind wir im Bereich Winterbau sehr, sehr stark unterwegs, gehören da auch zu Deutschlands führenden Anbietern. Ja, ist der Winter wärmer und wir alle kennen den Klimawandel, hast du auch da ein Absatzproblem? Das heißt, du musst dir einfach von Beginn an musst du dir Bereiche suchen, wo du sagst, wo sind wir stark, wo haben wir ein Produkt und wo können wir in den Ausbau gehen. Und das geschah dann tatsächlich auch Hand in Hand. Also die Strategieentwicklung in der Markenkommunikation, im Ausbau, im Marketing gehört für mich natürlich immer eins zu eins zu den Vertriebsaktivitäten. Denn das eine kann ohne das andere nicht leben. Ja, vor allem kann der Vertrieb langfristig nicht ohne die Außenkommunikation leben, denn du kannst erzählen, was du willst, wenn das nicht als Proof irgendwo mal umgesetzt wird und es liegt wie so ein Schattenbild übereinander, kannst du es vergessen. Und deswegen haben wir den ersten Schritt mit dem Vertrieb gemacht, sind mit dem Marketing nachgerückt und so weiter und haben es dann sehr, sehr gut verstanden, genau das, was du gerade angesprochen hast, tatsächlich zu beseitigen. Und wir haben das heute sehr, sehr etabliert, dass wir heute in ein, zwei Jahren denken. Da sind Sachen bei, wo wir immer wieder drüber reden und sagen, dass davon müssten wir uns unabhängig machen. Wir müssen das jetzt mal versuchen. Das klappt mal mehr, mal weniger. Aber wenn wir einmal, und das ist das Schöne jetzt auch bei der Helot und bei dem, was wir dann abstimmen, und das ist so eine grundsätzliche Philosophie, du musst meiner Ansicht nach im Vertrieb und im Marketing haargenau wissen, wo du hin willst. Das heißt, du fährst mit deinem Schiff los und du setzt ein Ziel fest. Und ob du unterwegs in einen Sturm kommst, ob dir das Segel reißt, der Mast bricht, die Mannschaft krank wird, ist völlig Wurst. Du musst wissen, wo du ankommst. Wenn du das Ziel aber nicht setzt, dann bist du nur ein Korken. Und du wirst rumgeschwemmt und du hast keine Chance, weil du überhaupt keine Möglichkeit hast.
Naja, und du solltest einen guten Kapitän haben.
Du solltest einen guten Kapitän haben, ja, das stimmt schon. Aber du brauchst halt erstmal dieses Ziel. So, und die setzen wir uns regelmäßig. Und manchmal schippern wir halt mitten durch einen Sturm oder manchmal passt es nicht. Dann müssen wir manchmal auch Teile vom Schiff austauschen oder hier und da mal jemanden, der am falschen Seil steht. Das ist aber Wurst. Dann ist halt
schönes Bild, ja.
Mund abwischen, weitermachen, das ist dann so Mittelstand, ja. Dass du halt immer weitergehst. Aber das war so die wichtigste Kombination. Das muss man auch dem Unternehmen und auch dem Geschäftsführer hoch anrechnen. Du hast halt von dem Prozentsatz, den du gerade angesprochen hast, hast du einen hohen Prozentsatz von Menschen, die da gar nicht bereit sind, sich selbstkritisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da sind Leute bei, die wissen das und können es nicht. Und da sind Leute bei, die sagen, haben wir nie gebraucht, brauchen wir nie. Und das sind die, die dann irgendwann da stehen und sagen, ja, komm mal, soll weniger Anfragen rein, ne? So, und dann hast du halt ein Riesenproblem.
Ziemlich viele Korken im Meer.
Ziemlich viele Korken im Meer, um in dem Bild zu haben. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, ne?
Ja.
Und da hast du natürlich dann habe ich wahrscheinlich auch Kolleginnen und Kollegen, die meinen Job woanders machen, die da, glaube ich, keinen großen Spaß dran haben, weil die rennen dann nur mit hinter ihren Köpfen gegen die Wände und die gehen dann irgendwann.
Ja. Ja, absolut. Und das ist auch so ein Punkt. An welchen Stellen hast du gesagt, das gibt keinen?
Oh, an vielen. Kurzfristig an vielen. Nee. Ehrlicherweise sind da immer wieder Punkte bei, wo du denkst, das gibt keinen, und eine Stunde später sieht die Welt wieder anders aus. Es geht wirklich, du brauchst auf der Position, die ich habe, musst du das Gefühl haben, dass der Mensch, dem das Unternehmen gehört, hinter dir steht und das Ganze mit dir durchzieht. Das ist bei Helot gegeben.
Mhm.
Da habe ich nie einen Zweifel dran gehabt, habe ihn noch heute nicht. Deswegen kann ich das, was ich da tue, auch so machen, wie ich es mache. Kriegst du da auf meiner Position, ob du Prokura hast, ob du Leitung bist, irgendwo den Zweifel rein, dass das, was du gerade machst, eventuell nicht gewollt wird von der Unternehmensleitung, dann mach einen anderen Job. Dann geh in ein anderes Unternehmen, macht keinen Spaß. Wenn das aber einmal safe ist und wenn du einmal das Commitment hast, dann ist das wunderbar. Aber du hast natürlich bei dem Prozess von grüne Wiese, null Außendienst, null Vertrieb, null Proaktivität, null Strategie, null Plan, ohne dass ich das böse meine, hin zu, so jetzt läuft das Ganze, hast du natürlich ganz, ganz viele Schritte. Du fängst ja erstmal auch an, dich ganz neu mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Wer sind wir? Was haben wir für eine Marke? Kriegst du das ganz klar formuliert? dann hast du natürlich auch so einen Generationenkonflikt zwischen Älteren und Jüngeren. Die Jüngeren können gut damit umgehen, wenn du sagst, was hast du für eine Mission, was hast du für eine Vision, was ist jetzt hier das, was du vermitteln willst. Dann hast du konservativere Kollegen, die sagen, was ist das denn für ein Blödsinn? Verkaufen die Heizgeräte? Was ist denn hier, ist da nichts philosophisch dran? Jein, ja, in Teilen ja, in Teilen nein. Es gerät immer wieder an einzelnen Punkten in Stocken, die aber völlig unterschiedlich sein können. Das ist aber wieder, komme ich wieder auf diesen Punkt zurück, wenn du für dich auf deiner Position, wie ich es bei mir, ein klares Ziel vor Augen hast, wo du 100%ig davon überzeugt bist, dass das der richtige Weg ist, um diesen Laden nach vorne zu bringen. Und du hast auch das Commitment und du weißt auch, wo du hin willst, dann sind die Dinge ab und zu auch völlig Wurst. Dann musst du halt höchstens irgendwann die Resilienz haben, zu sagen, komm, das ist jetzt so, haben wir schon ein paar Mal gemacht, sind wir schon ein paar Mal gestolpert, nächste Woche sieht das wieder anders aus. Weil natürlich klar, in dieser Erarbeitung gibt es Dinge, die gehen dir extrem leicht von der Hand, im Sales wie im Marketing. Und dann gibt es Punkte, wo du einen Zielmarkt ansteuerst, in dem du unzählige Akquise-Telefonate führst und dir denkst, boah, das hätten wir uns die letzten 3 Monate sparen können. Nee, hätten wir nicht. Wir sind jetzt an dem Punkt,
Erkenntnis,
wo wir es erkannt haben, dann machen wir es eben anders oder machen es neu. Aber so klassische Punkte, wo ich sage, an dem Punkt wird schwer. Ich glaube, am allerschwierigsten wird es, wenn du den gröbsten Teil hast und dann musst du in die Feindpolitur. Weil dann hast du nochmal den Ansatz, dass du sagst, ja, eigentlich steht das doch alles. Und dann gehen wir dann in den Austausch und dann sagst du in dem Beispiel, ja, aber guck mal, das ist noch nicht so ganz. Und dann tendierst du dazu zu sagen, ja, aber ist doch fast fertig, ne? Und dann erkennst du aber dann trotzdem Schwachpunkte. Also da muss man aufpassen, dass man nicht zu früh aufhört, dass du nicht bei 80% stoppst, sondern dass du sagst, nee, jetzt haben wir 100. Und diese restlich fehlenden 20, die fallen dir immer auf. Spätestens, wenn du auf LinkedIn in der Außenkommunikation sonst ein bisschen denkst, wie ist das nochmal hier, dieses eine USP? Muss ich nochmal nachschlagen. Ach so, haben wir gar nicht entwickelt. Na, das, dann fällt sowas auf. Ne?
Aber an der Stelle, Daniel, du hast jetzt sehr schön und visuell beschrieben, wie es laufen sollte, aber auch genannt, wie es nicht so gut gelaufen ist oder welche Herausforderungen waren. Wenn du jetzt so einen Blick in die Vergangenheit wirfst, gibt es Dinge, wo du heute sagst, das würdest du anders machen heute, wenn du nochmal diesen Weg gehst? Oder was waren die größten Learnings so daraus? Also es ist ja wirklich auch ein langer Weg.
Also in der Rückwärtsbetrachtung gibt es mit Sicherheit Wochen oder Monate, die man sich hätte sparen können, indem man einfach eine Entscheidung trifft. Also teilweise überdenkst du Dinge über Wochen, wo du nach 3 Wochen Nachdenken dir denkst, komm, hast du vor 3 Wochen genau schon so im Bauch gehabt, im Kopf gehabt, würde ich wahrscheinlich zukünftig sagen, mach's jetzt, mach's einen Haken drunter, dann steht das Ding, dann guckst du es dir in 2 Wochen nochmal an, dann kannst du immer noch nachjustieren. Und man beschäftigt sich teilweise mit Dingen, das geht mir immer wieder so, ich beschäftige mich mit Dingen über einen längeren Zeitraum, dann lasse ich die gehen, dann kommen die wieder und ich denke mir, was hast du denn da so lange drüber nachgedacht?
Wow.
Das ist ein Blödsinn. Ja? Also da ist so ein Learning zu sagen, wenn ich jetzt nochmal merke, ich krieg da, um das mal nochmal als Bild zu formulieren, ich krieg zu diesem oder diesem Thema jetzt gerade kein Bild rein, kein Foto im Kopf, dann tue ich das weg.
Also du denkst schon gerne in Bildern.
Ja, ja. Bei mir ist es, wenn meine Maschine nicht sofort anfängt zu rattern und zu arbeiten, dann ist da irgendwo inhaltlich ein Problem in der ganzen Sache. Dann muss ich mir das nochmal angucken, damit das zugänglich wird. Wenn das für mich nicht zugänglich wird, habe ich dann Probleme. Dann muss es nochmal anders ausgearbeitet werden, dann lege ich es weg. Das ist so ein Learning. Und ansonsten, du musst halt einfach einen unfassbar langen Atem haben. Ich glaube, das ist das Problem auch bei Visionen. Also wir alle kennen das Zitat von Helmut Schmidt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Das ist natürlich auch aus dieser Generation begründet. Ich bin aber ein großer Freund davon, weil die Vision für ein Unternehmen, für ein Vertriebs-, für ein Marketingteam, für eine Unternehmung ist die Vision und die Mission, das ist ein Leuchtturm. Und an dem kannst du dich, wenn du das einmal sauber und gut formuliert hast und wenn du dieses Ziel klar gesetzt hast und du bist der Ansicht, das ist 100%ig richtig, dann kannst du dich, egal was passiert, daran immer wieder ausrichten. Und es gibt immer Punkte unterwegs, wo es zu lange dauert, wo du vertrieblich keinen Erfolg hast, wo die Außenkommunikation nicht so gut läuft. Du denkst, Mensch, was ist das? Die Conversion ist aber nicht gut. Woran hat denn das jetzt gelegen? Ja, das kommt nicht gut an. Intern und extern, da musst du einen langen Atem haben. Und ich glaube tatsächlich, dass du in dem, was ich tue, ich merke das ja auch bei dem Marketing-Team, aber auch bei dem Vertriebsteam, da hast du an einigen Stellen tatsächlich eher die Herausforderung, das nach innen zu verteidigen, beziehungsweise zu erläutern, als nach außen. Und das sieht man auch erst auf den zweiten Blick. Das ist auch so ein Learning. Also nimm die Leute mit, und zwar vom Logistiker über den Disponenten bis hin zum Einkaufssachbearbeiter, weil die repräsentieren das ja auch nach außen. Mhm. Und da wird auch oft vergessen, die mitzunehmen und zu erklären, pass auf, an diesem Punkt sind wir gerade, das machen wir gerade, es wird folgende Veränderungen geben und da wollen wir hin und deswegen tun wir es. Bei uns ist das TikTok und Instagram. Also ich habe TikTok tatsächlich weitestgehend aus der Hand gegeben an die interne Generation, die es besser versteht als ich.
An die Jüngeren.
Ja, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Und ich habe dann auch kritische Rückmeldungen gegeben, weil ich gesagt habe, Freunde, das hat mit uns zu tun. Also könnt ihr ein bisschen Content einbringen, der ein bisschen was mit uns zu tun hat.
Zeigt mir Produkt und so.
Ja,
ne?
Zeigt mir Produkte, erklär mir. Das ist auch im Ansatz richtig. Aber ich habe tatsächlich auch dann aus meiner Perspektive, wo ich mich oft ertappe und sage, ja, weiß ich doch alles. Nee, weiß ich eben nicht. Mit zwei neuen Mitarbeitern gesprochen, die auch echt wichtig sind, auf wichtigen Positionen vor uns sitzen und sagen, Mensch, wie kam es denn, dass ihr euch jetzt Fehlot entschieden habt? Und dann sagen die, TikTok. Ja, wie bitte? Und dann sagt der eine, ja, ich hatte ein Angebot von der Firma und ich hatte ein Angebot von euch und ich habe dann TikTok geguckt und die Kultur fand ich cool und da bin ich zu euch. Und der Nächste sagte das auch. Ja, Instagram, TikTok, habe mir das angeguckt, fand ich total, dachte mir, wenn die so unterwegs sind, dann hast du Lust, da zu arbeiten. Und wir reden da über Super Mario-Rennen auf Bürostühlen mit Bananenschalen und sonstigen Blödsinn. Ja, also ältere Kollegen, als ich das jetzt bin, sagen, habe ich kein Verständnis für. Was ist denn das für ein Blödsinn? Was dreht ihr denn dafür? Was ist das, Arbeit? Hat da nichts mit Arbeit? Ja, ich habe dann auch gesagt, ja, auf den ersten Blick nicht, aber könnt ihr mal gern machen. Ihr könnt mal gern als Kollegen euer Gesicht in die Kamera halten. Ihr könnt euch die Kommentare dann mal angucken, die man dann so reinbekommt. Ihr könnt da mal gerne 2 Stunden im Schnitt sitzen. Ihr könnt mal gerne 3 Stunden Brainstorming machen. Das ist halt Arbeit und dafür arbeiten die da. Aber das ist teilweise...
Das ist schön, dass du das so beschreibst, aber ich finde auch, das ist ein gutes Learning auch, dass man natürlich auch als Unternehmen den Mut haben muss, den neuen Mitarbeitern oder den jüngeren Menschen in den Positionen auch diese Aufgabe zu geben und zu sagen, ich vertraue euch und gehe das mit.
Genau.
Ne?
Genau.
Also das kommt auch noch dazu.
Und das musst du teilweise, ist das so, dass da auch Geschäftsführung komplett mitgeht.
Super.
Und manchmal muss ich das auch dann Richtung Geschäftsführung nochmal erläutern oder verteidigen. Das ist dann mein Job, mich dann davor die Leute zu stellen oder neben und zu sagen, nee, das ist gut so. Und teilweise, klar, musst du auch korrigierend eingreifen. Oder dass wir haben jetzt hier gerade vor dem Hintergrund intern, wir müssen hier schon irgendeine Gemengelage abbilden, in der sich jeder wiederfindet. Deswegen könnt ihr mal 25% Content aus dem Haus abbilden. Aber dann hast du wieder die Herausforderung, wo finden sich dann die Kollegen aus dem Haus, die vorher sagen, ja, wir finden uns nicht wieder. Und dann machst du ein Angebot und sagst dann, komm, mach mal. Ja, nee, lieber doch nicht. Ja. Das ist die nächste Aufgabe. Das ist halt so, aber das ist, glaube ich, das Learning, dass man teilweise in der Außenkommunikation das Innere so ein bisschen aus dem Blick verliert auch. Ne? Mhm.
Und das ist auch ein Klassiker. Ne? Jetzt ist ja auch deine Rolle erstmal Vertriebs- und Marketingleiter und nicht HR.
Genau.
Und wenn man dann mit dem Thema Marke startet, dann ist es immer nach außen. Wir müssen uns ja nach außen verkaufen, wir müssen uns nach außen verkaufen, aber dass man die Themen auch nach innen verkaufen muss, damit man die Kollegen das auch nach außen wieder verkaufen können, das wird sehr, sehr oft übersehen. Und jetzt hast du ja eben schon auch diese Gemengelage und auch diese Konfliktlage, die durch diese Art der Kommunikation entsteht, beschrieben. Aber wie würdest du sagen, hat sich in den letzten Jahren auch die Kultur des Unternehmens verändert?
Also ich glaube, das ist mein subjektiver Eindruck, dass sich die Kultur in den Grundannahmen und in den Ausrichtungen schon ein bisschen verjüngt hat. Ist mein Gefühl. Also wir sind natürlich, man darf nicht vergessen, wir kommen ja auch von so einem Generationsshift. Also der Senior sozusagen hat das Schiff verlassen, Marius Stoffels hat das übernommen, ist jetzt Ende 30. Das heißt, das beinhaltete ohnehin nochmal eine Verschiebung der Kultur. Und das ist meiner Ansicht nach nochmal verstärkt worden durch einen neuen Ansatz im Vertrieb und im Marketing. Nochmal mehr durch eine Verjüngung des Teams auch. Also die beiden Kollegen im Marketing sind beide 26, 25. Kriege ich wahrscheinlich Ärger, weil ich das genaue Alter nicht weiß. Aber das tut natürlich auch extrem gut, ja, nochmal jüngere Kollegen zu haben, die nochmal ganz anders unterwegs sind. Da hat sich die Kultur dahingehend schon verändert. Und ich glaube, die ist dadurch auch ein Stück geöffnet worden. Weil du natürlich dann im April 21 mit einer neuen Thematik reingehst oder ab 21 mit neuen Themen reingehst, mit denen sich vorher keiner beschäftigt hat. und wir gucken auf die 71% und da gibt es halt ein paar, die sagen, ich lasse die Tür zu dem Thema zu, sag ich, dann viel Spaß. Wenn du die Tür zu dem Thema aufmachst, dann holst du natürlich alles dazu rein, was dann noch als Beiwerk dazu gehört. Mhm. Dann hast du zwingenderweise mit einer Werbeagentur zu tun, die sowieso anders unterwegs ist. Ja, dann musst du erstmal da in der Kommunikation
wieder
arbeiten.
Wieder neue Kultur.
Wieder neue, ja, das ist halt, da prallen teilweise auch Welten aufeinander. Ihr kennt es ja. Das ist aber eine tolle Entwicklung. Und ich glaube, dass das Unternehmen davon sehr, sehr profitiert hat, weil du noch agiler wirst und weil du noch offener wirst. Dadurch ziehst du wiederum auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Das merken wir auch. Und dadurch ziehst du auch wieder neue Projekte an. Und das verändert das Zusammenarbeiten. Und ich glaube, das hat richtig gut funktioniert. So, das ist halt, wobei es gibt ja keinen Punkt, wo man sagt, so, jetzt bin ich fertig. Leider und zum Glück ja. Gleichzeitig. Aber Stand jetzt würde ich sagen, das war sehr bereichernd. Weil du dich halt auch, das ist vielleicht noch wichtig, wenn du als Unternehmen an diesem Punkt die Entscheidung triffst, die ja sehr mutig ist und auch durchaus investitionsintensiv, ja, mal mehr, mal weniger, dich damit zu beschäftigen mit dem Thema Marke, Marketing, dann bist du natürlich auch direkt dazu bereit, dich mit dir selber zu beschäftigen. Und du bringst dann, das merkst du oft erst später, diese Offenheit mit zu lernen und sich als Unternehmen mit sich selber zu beschäftigen. Und dann entwickelst du dich, wenn du es ernst meinst, sowieso weiter. Weil dir bleibt nichts anderes übrig, als dass jetzt jemand von der Agentur reinkommt und sagt, das und das und das ist nicht gut. Und das finde ich dafür, dass das Unternehmen seit 48 besteht und dass es dann in Teilen doch auch sehr konservativ ist und war, rechne ich das auch der Geschäftsführung, in dem Fall dem Marius Stoffels auch und den Beteiligten sehr, sehr hoch an, dass die von Anfang an gesagt haben, okay, da sind wir offen. Und wenn du meinst, das ist in Ordnung so, eine Sache müssen wir ein bisschen mehr, andere müssen wir weniger diskutieren, dann mach das so. Und das hat uns, wie ich finde, schon nach vorne gebracht.
Also ich finde, das ist eigentlich ein sehr schöner Abschluss, den wir jetzt hier machen können. Wobei ich merke, wir könnten stundenlang weiterreden und wer weiß, vielleicht machen wir ja nochmal eine Folge dazu.
Wer weiß.
Aber Markus, du weißt, was jetzt kommt. Es gibt keinen Abschluss ohne deine Takeaways.
Ohne meine oder ohne unsere gemeinsamen Takeaways?
Erstmal deine.
Erstmal meine,
mal,
genau.
Ob du richtig aufgepasst hast.
Also, wenn wir jetzt nochmal versuchen, das Gespräch in drei Takeaways zusammenzufassen, dann wäre mein Takeaway Nummer 1, du brauchst ein 100%iges Commitment aus der Geschäftsführung. Ohne 100%iges Commitment aus der Geschäftsführung geht's nicht. In der Rolle als Marketing- und Vertriebsleiter, weil die müssen dahinter stehen und die müssen natürlich auch entscheiden, sich zu öffnen.
Absolut.
Und das, die Investition zu tätigen. Zweiter, für mich wichtiger Takeaway ist, dass wir, ich nenne es jetzt mal, das ist so vielleicht so ein etwas lustiger, wir haben mehr Korken als Schiffe im Meer. Im wirtschaftlichen.
Bilder sind immer super.
Aus meiner Sicht ja.
Im Wirtschaftsmeer, würde ich mal sagen. Nein, jetzt Spaß beiseite. Das zweite ist, dieser Prozess, den ihr jetzt gemacht habt, den auch viele andere machen, ist in der Hinsicht auch bereichernd, weil er das Unternehmen öffnet für neue Einflüsse, für neue Gedanken, ja, und für eine neue Richtung. Und der dritte Takeaway ist für mich, du brauchst einen Hafen, eine Richtung. Also die Vision. Du musst wissen, wo du hin willst, damit du auf dem Weg auch immer wieder schaust, bin ich jetzt zu weit nach rechts oder zu links abgebogen? Habe ich das Segel falsch gesetzt? Und bin ich noch auf Kurs? Und wenn ich nicht auf Kurs bin, was immer im Alltag passieren kann, wie du auch beschrieben hast, weiß ich aber, okay, jetzt müssen wir so ein bisschen feinjustieren, den Kurs neu setzen und sind dann wieder Richtung Hafen unterwegs. Unter dem richtigen Hafen unterwegs. Das wären so meine Takeaways. Gibt es von eurer Seite Ergänzungen?
Also ich finde, du hast das super zusammengefasst, wie immer. Lieber Daniel, vielen Dank für das sehr offene und ehrliche Gespräch und auch deine wertvollen Einblicke in deine bisherigen Tätigkeiten. Hat mich sehr, sehr gefreut. Schön, dass du heute da warst.
Sehr gerne und ja, vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte.
Danke dir auch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, teilt ihn mit euren Kolleginnen und schreibt uns euer Feedback.
Das war der Kraftraum Mittelstand. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.